Herzlich willkommen zum Standpunkt-Podcast, konkret zum zweiten Teil des Interviews mit Inga Solti anlässlich der US-Präsidentschaftswahlen, das heißt der Abwahl von Donald Trump. Das ist ja jetzt tatsächlich passiert. Während es im ersten Teil eben um Trump im engen Sinn und die Gründe für ihn wie auch für seine nur recht knappe Abwahl gegangen ist, geht es im zweiten Teil, also in diesem Teil, um einen stets wiederkehrenden Bösewicht in der Welt Trumps und seiner Anhänger, nämlich China, das heißt die Volksrepublik, natürlich nicht Taiwan. Genau, und Inga Solti, seines Zeichens Referent für Friedens- und Konfliktforschung am Institut für Sozialforschung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, verrät uns, dass da mehr dahinter steckt als einfach nur dümmlicher Nationalismus der Trump-Regierung. Genau, und dass wir eigentlich sogar auf China hoffen sollten, wenn wir nicht etwa Elon Musk anbetteln wollen, dass er uns mitnimmt zum Mars. Naja, viel Spaß mit dieser Folge. Schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump hat Barack Obama von einem Schwenk nach Asien in der amerikanischen Außenpolitik gesprochen. Also Pivot to Asia hat es, glaube ich, geheißen. Oder Pivot to the Pacific oder so. Um was geht's denn da eigentlich? Hat es tatsächlich was mit Donald Trump per se zu tun, der ja immer von China, China redet so? Oder steckt da hinter dieser strategischen Neuausrichtung mehr als nur irgendwelche Wahnvorstellungen von Donald Trump? Sehen wir also diese Handelskriege und dergleichen auch unter Joe Biden, oder wird sich das jetzt mit der Wachablöse im Weißen Haus beendet haben?
Ja, wir hatten ja schon im ersten Teil auch darüber gesprochen, inwiefern viele linke Liberale und überhaupt Liberale die bürgerlichen Medien im Westen jetzt darauf setzen, dass man zurückkehren könne zu den guten Obama-Jahren. Zum einen ist dann die Frage, wie konnte es dann überhaupt zur Trump-Wahl kommen? Inwiefern hängt sie mit Obamas Politik zusammen, wird dabei ausgeblendet. Es wird aber auch darauf gesetzt und gehofft, dass man wieder, also dass man zurückkehrt zu einer Politik der Kooperation, des Multilateralismus, der transatlantischen Partnerschaft und Freundschaft und der internationalen überlegenen Moral und so weiter. Und das ist sehr trügerisch, denn zum einen ist es so, dass Donald Trump mehr in Kontinuitätslinie zu Obama steht und auch zu George W. Bush, als es vielen Liberalen lieb zu sein scheint. Also die Bruchlinien sind vor allem in rhetorischer Art, in der Machweise und in Teilen der Strategie, aber die große Strategie, alles, was sich da an Veränderungen ergeben hat von der Clinton-Ära in den 90ern über Bush und Obama bis zu Trump und jetzt Biden, all das sind Dinge, die mit der strukturellen Lage der USA zu tun haben und der Entwicklung. Also und diese strukturelle Lage ist einfach davon gekennzeichnet, dass die USA ein Empire aufgebaut haben nach 1945. Sie waren ja faktisch die einzige Siegesmacht im Zweiten Weltkrieg. Sie hatten keinen Krieg auf eigenem Territorium wie die Sowjetunion, die mit ihrer gesamten Industrie und 27 Millionen Menschen, der Großteil davon Zivilbevölkerung, zahlen mussten für den Vernichtungskrieg von Nazi-Deutschland im Osten. Und auch Großbritannien und Frankreich waren nur offizielle Siegermächte. Sie waren finanziell ausgeblutet und hochverschuldet bei den USA. Die USA haben dann mit durchaus wohlwollender Politik den Kapitalismus im Westen restauriert. Der war ja nicht nur sozusagen durch die Bildung, also den Vormarsch der Sowjetunion und die Machtübernahme von sozialistischen Kräften im Osten geprägt, sondern eben starken, radikalen antikapitalistischen Stimmungen im Westen, in Frankreich und Italien insbesondere, wo Partisanenbewegungen ja von Kommunisten getragen wurden, also die nationalen Befreiungsbewegungen. aber auch in Deutschland, Stichwort hessische Landesverfassung, Aalener CDU-Programm. Und die USA haben dann mit sehr einseitig vorteilhaften Handelsbeziehungen zur Bundesrepublik, zu Japan und dann Korea, was sie ja im Koreakrieg besetzt hatten und wo sie Krieg geführt hatten, um den Vormarsch des Kommunismus zu verhindern, also ein Überschwappen der chinesischen Revolution von 1949 auf die koreanische Halbinsel. All diese Staaten, Südkorea, Japan, die Bundesrepublik bekamen einseitig vorteilhafte Handelsbeziehungen. Also sie konnten fast zollfrei in die USA exportieren, konnten aber eigene Außenhandelszölle hochhalten, um eigene Industrien zu schützen. Und dieses Empire des kapitalistischen Westens haben die USA nach 1991, dann dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und der Niederlage des Staatssozialismus dann geleitet und gelenkt. Aber sie sind immer weniger in der Lage, dieses Empire aufrechtzuerhalten. Also sie sind eine relativ absinkende Weltmacht. Zu dem Zeitpunkt, als die Bundesrepublik, Japan und Korea in das kapitalistische Empire des Westens integriert wurden, da haben die USA rund 50% des globalen Bruttoinlandsproduktes kommandiert. Sie waren militärisch haushoch überlegen. Sie hatten ihre Gegner militärisch besetzt. Die waren nicht mehr souverän, Japan und Deutschland. Und das waren sehr vorteilhafte Bedingungen. Auch sie hatten das globale Finanzsystem mit dem Bretton Woods-System von 1944, also das Finanzsystem im Westen, aufgebaut mit den US-dominierten Institutionen, Weltbank, Bank für internationalen Zahlungsausgleich und internationaler Währungsfonds. Und in all diesen Ebenen, also Ökonomie, Finanz, nicht so sehr militärisch-politisch, da dominieren die USA noch, da hat sich das sehr stark zu Ungunsten der USA verschoben. Also China ist ja schon lange nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt, sondern ein Hochtechnologierivale. Also sie haben in den Bereichen künstliche Intelligenz als Zukunftstechnologien, künstliche Intelligenz und grüne auch Technologien, also Windkraftanlagen, Solaranlagen, Hochgeschwindigkeitszüge, sind sie auch der fünften Mobilfunkgeneration dem Westen, den USA, wenigstens ebenbürtig, teilweise schon überlegen. Und das hängt auch mit dem starken chinesischen Staatsinterventionismus zusammen. Also während der Westen 2010 ja zur Austeritätspolitik übergegangen ist, also letztlich eine Politik betrieben hat, auf dem Rücken der Beschäftigten sich größere Marktanteile für ihre alten Industrien zu sichern, Autoindustrie und so weiter, hat China eben massiv mit Staatsinterventionismus seine Hochtechnologien weiterentwickelt. Das basiert letztlich auf der Erkenntnis, dass es eben immer öffentliche Forschung, immer staatlich finanzierte Forschung gewesen ist, die technologische Innovation produziert. Uns wird ja das Märchen erzählt, dass die ganzen Technologien, die jetzt die Plattformkapitalien dominieren und in einem iPhone und einem iPad stecken, in irgendeiner Garage an der Pazifikküste der USA entwickelt worden seien. Und Mariana Mazzucato, die Wirtschaftswissenschaftlerin, hat zuletzt sehr, sehr gut gezeigt, wie alle diese Innovationen, die zum Beispiel in einem iPhone drinstecken, durch öffentliche Forschung entwickelt worden sind, weil sie eben einfach zu, also für private Kapitalakteure zu langfristig sind und sozusagen die Refinanzierung von unsicheren Forschungsprojekten von privaten Kapitalien eben nicht geleistet wird, sondern eben staatlicherseits geleistet werden muss. Da natürlich häufig das Militär, das ist auch nicht unproblematisch. Aber vor diesem Hintergrund haben die USA es jetzt insbesondere in den letzten 10 Jahren mit einem sehr erstarkten China zu tun. Und sie haben sich jetzt unter Obama schon auf China als den Hauptkonkurrenten für die Fortsetzung des American Empire im 21. Jahrhundert sozusagen konzentriert. Das war das, was der Schwenk nach Asien meinte. Das war das, was Hillary Clinton als Obamas Außenministerin als Amerikas pazifisches Jahrhundert bezeichnet hat. Und Trump hat letzten Endes diese Politik fortgesetzt. Er hat massiv Druck ja ausgeübt auf die westlichen NATO-Partner, ihre Militärausgaben zu erhöhen. Heiko Maas, der deutsche Außenminister, oder Mützenich, SPD-Außenpolitik-Experte, all die sind dem sehr gerne beigesprungen. Maas hat selbst noch in der Corona-Krise gesagt, am 2%-Ziel der NATO, Bruttoinlandsproduktsausgaben für Rüstung, würde er festhalten, während gleichzeitig Millionen Kleinbetriebe Probleme bekommen, sich zu refinanzieren und über Wasser zu bleiben und Beschäftigte. Das ist auch ein Signal. Und damit letzten Endes hatten die USA unter Trump die das Ziel ausgegeben, dass die Europäer ihnen den Rücken frei halten sollen, damit sie sich vor allem auf China konzentrieren können mit ihren geringer gewordenen Ressourcen. Und diese Politik werden wir mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Rhetorik auch von Biden sehen. Er hat ja schon längst gesagt, dass er ein großes Bündnis gegen China knüpfen wolle und stößt dabei auf durchaus Unterstützung ja im Westen. Die EU hat China 2019 ja zum Systemrivalen erklärt, nachdem 2016/17 Merkel und Xi Jinping, der chinesische Staatschef, ja noch unisono klangen, als sie den Multilateralismus hochhielten gegen Trump, der vermeintlich den Multilateralismus zerstöre, und haben dabei verschwiegen, dass unilaterale Politik seitens der USA, also als Kriegspolitik ja schon bei George W. Bush sehr stark entwickelt wurde, und unilaterale Politik und vor allem bilaterale Politik, ein militärischer Bilateralismus, schon längst unter Obama gelaufen ist. Aber das möchte man ungern anerkennen, weil man natürlich auch weiß, weil die Kapitalien in Europa natürlich wissen, dass sie permanent auf die USA angewiesen werden, die notfalls militärisch westliche Interessen im globalen Süden durchsetzen.
Du hast es jetzt anklingen lassen und du schreibst auch davon, dass die USA die sozusagen Verteidigung der NATO oder die, ja, Sicherheit der NATO, so würden die das wahrscheinlich ausdrücken, gegen Russland an die europäischen Staaten gerne outsourcen wollen würden und dass das der Hintergrund des 2-Grad-Ziels, des 2%-Ziels, um die 2 Grad geht es auch noch, des 2%-Ziels wäre. Gleichzeitig verstärkt aber die US-Armee ja ihre Truppen in Osteuropa und gleichzeitig scheint ja Deutschland dazu entschlossen, deutlich mehr Erdgas aus Russland zu beziehen als noch davor. Es gibt da so eine Pipeline, die durch die Ostsee laufen wird und beinahe fertig ist. Und genau, die Abhängigkeit von der deutschen Industrie, von russischem Erdgas deutlich steigern wird. Wie passt das zusammen? Gibt es da vielleicht verschiedene Interessen verschiedener Fraktionen in Deutschland und in den USA selbst? Oder?
Also dass die Momente von Kooperation und Rivalität im transatlantischen Verhältnis sind natürlich immer wieder auch unterschiedlich. Also ich glaube, dass ein Teil der Selbstverpflichtung auf das 2%-Ziel zum einen durchaus eigenen militärischen Aufrüstungsplänen folgt. Also wir finden die ja seit als außenpolitische Orientierung in beispielsweise der Bundesrepublik mindestens seit dem Koalitionsvertrag 2013, und der auf dem Papier Neue Macht, Neue Verantwortung fußte, das vom German Marshall Fund of the United States und der Stiftung für Wissenschaft und Politik als dem zentralen Außenpolitik Think Tank der Bundesrepublik entwickelt wurde. Da wurde ja das Ziel formuliert, man wolle eigenständig global Ordnungspolitik betreiben. Das steckt auch in dem Moment der Formulierung strategische Autonomie Europas, die bei der Münchner Sicherheitskonferenz als Parole ausgegeben wurde 2019. Also das ist zum einen sicherlich in dieser Hinsicht zu sehen, dass man versucht, seine Position innerhalb des Empire zu verbessern, auch eigenständig, unabhängig von den USA handeln zu können. Aber das ist gar nicht mal gegen die USA gemeint, weil die das eben durchaus befürworten, dass die Europäer sich rund um den, was früher mal als Ring oder vor 4 Jahren als Ring of Fire bezeichnet wurde, also die Kriegsherde und die Konfliktkonstellationen von der Ukraine über Syrien bis zu Subsahara konzentrieren. Das andere ist aber natürlich, dass die USA auch eigene Interessen verfolgen und die in Konflikt stehen mit den Europäern. Also ich glaube zum Beispiel, dass die Orientierung auf einen gemeinsamen Konfrontationskurs gegen China und auch die Art und Weise, wie Heiko Maas als Außenminister, Juan Guaido als den legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannte im Bündnis mit den USA, auch ein Aspekt sind, um sich gegen Sanktionsmaßnahmen gegen die deutsche Wirtschaft und gegen die Europäische Union da drum rumzukommen. Denn es wird ja häufig vergessen, dass Trumps Angriffe auf China nicht nur Angriffe auf China waren, sondern eben auch gegen Deutschland. Er hat dann nicht gecheckt, dass man nicht gegen, also dass man nur gegen die EU, aber nicht gegen Einzelstaaten der EU Handelssanktionen durchsetzen kann. Aber es waren eben auch die Deutschen gemeint mit ihren exorbitanten und seit 2000 2007 in der Krise massiv angestiegenen Leistungsbilanzüberschüssen, also nochmals massiv angestiegenen Leistungsbilanzüberschüssen im Verhältnis zu den USA zu sehen sind. Und da ist, glaube ich, ein klein Beigeben gegenüber US-Interessen strukturell mit angelegt, dass man eben verhindern will, dass deutsche Autobauer sanktioniert werden, die in den USA als nach wie vor größten Binnenmarkt Autos verkaufen wollen oder deutsche Maschinenhersteller und so weiter. Aber die Target-2-Pipeline, die du angesprochen hast, ist natürlich im wirklich strategischen Interesse der deutschen und europäischen, vor allem aber deutschen Industrien gewesen, nämlich der Energieversorgung eines ressourcenarmen Landes. Und die ist lange ausverhandelt worden vor den großen Konflikten. Sie ist fast fertig. Es stecken unfassbare Fixkosten und vertragsrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik da drin. Und damit ist natürlich ein Konflikt vorprogrammiert und der im Grunde querläuft zu der grundsätzlichen Teilhabe der EU und der Bundesrepublik an der Konfrontation gegen Russland, die insbesondere auch durch die osteuropäischen Staaten nochmal befördert wird, beziehungsweise die Bundesrepublik versteckt sich ja auch gerne hinter den osteuropäischen Ländern, als wäre es rein deren Sicherheitsinteressen gegen Russland, die eine solche Konfliktorientierung nötig machen. Und diese Konfliktorientierung, die wird zweifellos fortgesetzt werden, also mit dem designierten neuen Außenminister der USA, Antony Blinken. Der war nämlich der unter Obama der Chefstratege der antirussischen Strategie gewesen ist und pikanterweise einer ist, der also ein Interventionist ist, der noch zurückfällt hinter die Selbstkritik des Westens an ihrer Sanktionspolitik nach dem verheerenden zivilisatorischen und humanitären Desaster der Sanktionen im Irak in den 90er Jahren. Seitdem gibt es ja eine Tendenz zu behaupten, dass diese Sanktionen nur Eliten treffen würden und Eliten treffen sollen. Das ist natürlich nicht der Fall. Sie treffen die gesamte Wirtschaft. Eliten haben immer größere Ressourcen, sich von Sanktionen fernzuhalten. Und am Ende zahlt die Bevölkerung, vor allem die ärmeren Teile, das mit Hyperinflation oder Inflation. Im Durchschnitt liegen die bei Sanktionen bei über 30%. Und das betrifft natürlich immer die unteren Bevölkerungsschichten. Aber Blinken fällt dahinter noch zurück, indem er nämlich die Sanktionen gegen Russland damals begründete mit, also dass es Sanktionen einerseits gegen die Staatselite gäbe, andererseits aber auch gegen die Zivilbevölkerung, weil man, das ist kein direktes Zitat, aber sinngemäß, weil man die russische oder ein Exempel statuieren wollte, welchen Preis Bevölkerungen dafür zahlen, wenn sie autoritäre Politiker und autoritäre Regime unterstützen. Also diese Konfrontationslinie wird weitergehen, aber auch der Versuch, die anderen NATO-Staaten stärker da sich engagieren zu lassen. Und ja, die sehen das gerne und verhüllen das dann in so einer Sprache wie, man sei viel zu lange Sicherheitskonsument gewesen und müsse jetzt Sicherheitsproduzent werden.
Nur zur Information, auch die OMV ist beteiligt an dieser Pipeline, also genau, wenn auch nicht in so großem Maße wie diverse Konzerne aus Deutschland. In deiner Analyse schreibst du ja vom chinesischen Kapitalismus, dass er einerseits im geringeren Ausmaß auf finanziellen Anlagefeldern abhängig wäre und andererseits eine viel höhere Intensität an strategischer, industrieller Planung aufwiese als die Wirtschaft im Westen und dass daraus dann auch sagen, die Konfliktdynamik entstehen würde, weil sagen, dass die Fortentwicklung und Veränderung der Position Chinas in der globalen Arbeitsteilung ermöglicht. Was ich mich da frage ist aber, ist das wirklich so ein eindeutiges bilaterales Verhältnis? Weil es gibt ja in China ja schon Immobilien, die auch verkauft werden, die hohe Preise erzielen, wo es auch zu Spekulation kommt und wo ja dann offensichtlich auch Teile der Bevölkerung und Teile der Wirtschaftseliten ja bestimmte Interessen vertreten für einen ja stärker dem hiesigen Kapitalismus gleichenden System. Andererseits, also ein Beispiel dafür wäre ja, denke ich mir, Jack Ma, der Gründer von Alibaba, das ist das chinesische Amazon, der erst vor kurzem eine ziemliche Auseinandersetzung hatte mit ja, den chinesischen Staatseliten. Xi Jinping persönlich scheint da eingegriffen zu haben bei einem Börsengang, der da nicht stattgefunden hat. Also da scheint es ja verschiedene Gruppen zu geben. Gleichzeitig gibt es ja auch in den USA Kapitalien und Unternehmen, die ja weniger sich in Konkurrenz mit China befinden, aber deutlich stärker angewiesen sind auf den chinesischen Markt. Also worauf ich hinaus will, gibt es da wirklich so eine eindeutige bilaterale Dimension oder gibt es nicht eher in beiden Ländern Fraktionen, die jeweils das eine und jeweils das andere wollen?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also natürlich sind weder die USA noch China homogene Staaten. Es gibt in den Staatsklassen, auch in der chinesischen Staatsklasse, sehr verschiedene Fraktionen. Ich selber kann kein Chinesisch. Von daher bin ich angewiesen auf Forschungsarbeiten, die unsere guten kritischen Sinologinnen und Sinologen produzieren. Also Leute so wie Daniel Fuchs oder wie Stefan Schmalz, Hauke Neddermann oder Jenny Simon, Bella Weber und so weiter. Aber was man von denen lernen kann, auch von Jan Turowski, unserem Büroleiter, dem RLS-Büroleiter in Peking, ist, dass es diese Fraktionen natürlich insbesondere in den Sonderwirtschaftszonen gibt, in den stark internationalisierten Wirtschaftszonen und dass diese auch eine Repräsentanz in der Kommunistischen Partei haben und auch im ZK. Und dass die, also das darauf hat Jan Turowski als innerchinesischer Beobachter hingewiesen, dass gerade die Angriffe von Seiten von Trump durchaus auch marktradikale oder marktorientierte und international liberalisierungsorientierte Kräfte in der KP gestärkt hätten, weil sie Trump quasi als, wie das dann früher hieß, fünfte Kolonne Moskaus, so wäre es dann irgendwie die fünfte Kolonne Washingtons, tatsächlich sich zunutze machen, um ihre eigenen Interessen an einer Einbindung ins American Empire mit einem gehobenen Status in eine solche Richtung gehen zu können. Zugleich hat es auch die nationalistischen Kräfte gestärkt und auch militaristischen Kräfte. Denn China hat ja lange, das war ja das Glück Chinas auch für seine Entwicklung, dass es die USA 1971, so wie sie es jetzt, nicht gleichzeitig mit Russland und China aufnehmen können und wollen. Oder glauben, sich das nicht mehr gleichzeitig aufnehmen zu können, sich deswegen auf China konzentrieren. Sie es 1971 unter Nixon ja umgekehrt getan hatten, dass sie sich mit China aussöhnten, um sich voll auf den Hauptfeind Sowjetunion konzentrieren zu können, die Sowjetunion hochzurüsten. Und China dadurch aber in die günstige Situation kam, diesen Rüstungswettlauf nicht mitmachen zu müssen. Also Chinas Rüstungsausgaben lagen ja 1991 bei 40 Milliarden. Und diese sind vor dem Hintergrund der sich schon lange anbahnenden, also von Clinton dann über Bush sehr stark, der schon eine kleine NATO gegen China aufbauen wollte und aufgebaut hat mit Australien, Japan und Indien, dass also auch da es natürlich Kräfte gibt, die glauben, nur durch eine starke Militarisierung könne man diese Umzingelung durch die USA, vor allem im Westpazifik rund um das Südchinesische Meer, nur umgehen. Und China hat deswegen ja durchaus deutlich aufgerüstet auf über 300 Milliarden US-Dollar. Das ist im Vergleich zu den USA, die bei 1,1 Billionen stehen, und den NATO-Staaten, wenn man all diese Rüstungsbudgets addiert, natürlich immer noch ein sehr kleiner Anteil, aber auch diese Fraktion gibt es und auch diese Fraktion ist gestärkt und sie profitiert natürlich auch davon, dass China durchaus mit seinen Kapitalüberschüssen eine gewisse Imperialität mit sich bringen muss. Denn auch das ist ja ein Teil der One Belt, One Road Initiative, eben überschüssiges Kapital als Kredite an die Staaten zu vergeben, die eben entlang der One Belt und der One Road liegen.
Was man dazu vielleicht auch noch sagen soll, das habe ich ganz vergessen jetzt zu erwähnen, China hat sogar noch Kapitalverkehrskontrollen, nämlich sogar ziemlich scharfe. Sprich, man kann nicht einfach Geld mitnehmen und Geld im Ausland anlegen und spätestens da wird es mit Sicherheit eine Gruppe von Personen geben, die einflussreich sind, die ja ihr Geld lieber auch anderswo für sich arbeiten lassen würden. Nichtsdestotrotz schreibst du, dass das chinesische Entwicklungsmodell im Unterschied zu den Wirtschaften im Westen in einem viel höheren Maße dazu in der Lage sei klimagerechte Akkumulation zu ermöglichen. Sprich, wenn wir auf sagen, die Deklarationen der Politikerinnen und Politiker in Westeuropa oder in den USA schauen, dann wenn sie anders als Trump den menschengemachten Klimawandel anerkennen, dann folgen auf die Deklarationen für gewöhnlich keine sehr scharfen Maßnahmen. Also bis jetzt ist es nicht wirklich gelungen, die Emissionen, die das Klima schädigen, einzudämmen, geschweige denn wirklich in dem Maße, wie es notwendig wäre, sie runterzufahren. In China wäre das aber möglich, meinst du? Und da würde ich fragen, stimmt das wirklich? Weil wenn man sich anschaut, du bringst das Beispiel der Autoindustrie und der Lebensweise, die damit verbunden ist. Gleichzeitig ist es ja doch so, dass in China nicht so knapp Automobile verkauft werden. So, selbst solche, die nicht mal mit Elektroantrieb laufen. Und auch ist es ja so, dass, glaube es waren 2/3 aller neu gebauten Kohlekraftwerke entstehen in der Volksrepublik. Also das ist ja schon eigentlich ziemlich viel in Wirklichkeit. Also stimmt das? Kann man das wirklich so sagen? Also, dass sagen, da in China ein neues Entwicklungsmodell entstanden ist, das auch nicht mehr auf Kernindustrien der letzten Jahrzehnte beruht?
Der Eindruck sollte auf keinen Fall entstehen. Das, was in China da passiert und unter dem Stichwort sozialistische Ökozivilisation läuft, ist ein sehr widersprüchlicher Prozess. Du hast es benannt, also die Zunahme von Kohlekraftwerken, auch die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotorautos, auch der Bau von Autobahnen, all das ist Teil des chinesischen Weges. Aber ich glaube, man muss also sich klar machen, dass in China jetzt die Grundlagen gelegt werden für letztlich den Entwicklungsweg, so wie das im Westen, also in Großbritannien, die Infrastrukturen gelegt wurden in der Hochphase des Kapitalismus im 19. Jahrhundert und dann um die Jahrhundert Wende dann auch in Deutschland. Und hier hat sich dadurch ja dann in Zentraleuropa diese individuelle Automobilität oder Autozivilisation entwickelt. Und wenn es nach den westlichen Autobauern ginge, also das war insbesondere auch der Ausgangspunkt der Austeritätspolitik, dass man versuchte, die Wettbewerbsfähigkeit für die eigenen Autobauer zu erhöhen, nachdem man sie hatte, also in den USA 2/3 der großen teilverstaatlichen musste. Da wurden unter Obamas Führung die Löhne für alle Neueingestellten halbiert, um eben mehr Autos verkaufen zu können in einer Industrie, die weltweit strukturell überproduziert, also überakkumuliert. Also die Kapazitäten liegen 30% über dem, was die Märkte absorbieren können. Also das heißt, wir haben es mit westlichen Autobauern zu tun, die händeringend nach Absatzmärkten suchen. Und wo können diese Absatzmärkte sein? Natürlich fällt China dann als wichtigster Markt, weil dort eben auch in sehr widersprüchlicher Art und Weise, aber seit 1978, seit der Öffnungspolitik, tatsächlich ja 770 Millionen Menschen aus bitterster Armut geholt wurden und die größte Mittelklasse der Welt entstanden ist. Und die größte Mittelklasse der Welt ist natürlich eine Klasse, die mobil ist, die touristisch unterwegs ist, die natürlich potenziell ideale Käufer sind für das westliche Lebensmodell. Gleichzeitig ist aber dieses westliche Lebensmodell, also mit Haus im Grünen, 2 Autos, man pendelt und da man sich die Innenstadtlagen nicht mehr leisten kann, pendelt man von irgendwo in Pennsylvania, Scranton, Pennsylvania, wo es keine Jobs mehr gibt, nach New York und fährt 3 Stunden dahin und dann 3 Stunden abends wieder zurück. Das ist eine völlige Selbstverständlichkeit. All diese Art der Zivilisation könnte man idealerweise als American Way of Life internationalisieren, globalisieren für zum Beispiel die chinesischen Mittelklassen. Es ist aber auch klar, dass aus einer Klimaperspektive diese Universalisierung des westlichen Lebensstils es absolut unmöglich machen würden, die Klimaziele einzuhalten, das 1,5-Prozent-Ziel einzuhalten, das uns das Gros der Klimawissenschaftler weltweit vorgegeben hat, das auch das Pariser Klimaabkommen vorgegeben hat, dass wir einhalten müssen, wenn wir eine Chance haben wollen, eine realistische Chance, die drohende Klimakatastrophe noch abzuwenden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich die Frage, welches Modell wird internationalisiert und globalisiert, alles entscheidend. Und es gab natürlich seitens der westlichen Autobauer das Interesse, in China ihre Autos zu verkaufen. Das tun sie auch. Aber der chinesische Staat lenkt auch dagegen und er kann das auch. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende. Weil nimmt man beispielsweise andere Schwellenländer, Indien oder auch Brasilien, dort, wo es weniger Staatsinterventionismus gibt, dann wäre das die Alternative zu dem Weg, den China geht, nämlich also letztlich eine ökologische individuelle Automobilitätskatastrophe. Also wo kein Staat mit dermaßen großen Staatsressourcen existiert, der systematisch neben dem, dass er auch Auto, ne, für diese Mittelklassen durchaus auch Autobahnen baut und für das Lebensmodell natürlich auch Kohlekraftwerke, aber immerhin massiv in Zukunftsmobilitätstechnologien investiert. Also es ist so, dass von allen, wir können lange über die E-Mobilität sprechen, die ist natürlich ökologisch auch eine Katastrophe, aber in China existiert sie zumindest als öffentliche Personennahverkehr-E-Mobilität, also von 425.000 E-Bussen, die weltweit fahren, fahren 421.000 in China. Und vor allem baut, forscht China massiv in Richtung Hochgeschwindigkeitszüge. Also im nächsten Jahr gehen die Maglev-Züge, die 650 Stundenkilometer fahren können in Serie. Das muss man sich mal vorstellen, dass dadurch es zeiteffizienter ist für Businessleute von Peking nach Shanghai mit dem Zug zu fahren, was, ich glaube, 1300 Kilometer voneinander entfernt ist, als das Flugzeug zu nehmen, während wir hier von Berlin nach Frankfurt gar oder Berlin nach Stuttgart fliegen oder Berlin nach Wien. Und all das wäre aber nicht möglich ohne einen Staat, der eben nicht nach dem Profitprinzip systematisch Zukunftstechnologien entwickelt. Und all das wäre ohne diesen Staatsinterventionismus, den der Westen zu unterbinden sucht. Das ist ja auch Teil des Trumpschen Handelskriegs gewesen. Also ein Aspekt war ja geistige Eigentumsrechte, aber eben auch das, was in der Handelsagenda von Trump als illegale Staatssubventionen bezeichnet worden ist. Und darum, das ist letzten Endes der Kern der Sache. Das ist mein Punkt, dass der Westen steht letzten Endes vor dem Scheideweg, entweder das Verhältnis Staat und Markt auch so zugunsten des Staates zu verschieben, wie China es vormacht, was ein klassischer Entwicklungsweg ist. Also viele Entwicklungsländer haben diese merkantilistische Politik betrieben oder eben den chinesischen Staatsinterventionismus zu unterbinden. Und aus linker Perspektive ist es, glaube ich, das Einfallstor, um eben einen linken Green New Deal, also eine Politik oder einen sozialistischen Green New Deal, also eine massive Verschiebung des Verhältnisses von Markt zu Staat und zum Öffentlichen auch hier zu erwirken. Denn ohne das, glaube ich, da bin ich fest von überzeugt, wird es uns nicht gelingen, die Klimakatastrophe abzuwenden.
Okay, darum wird es später auch noch gehen. Aber wenn ich da nochmal nachhaken darf, die Bedeutung dieser Mobilitätsindustrien kommt ja nicht daraus, dass, ich weiß auch nicht, sie einfach so ubiquitär sind oder so, sondern daraus, dass sie einen wichtigen Teil im Wirtschaftskreislauf darstellen. Also sozusagen, man baut irgendwas und weiß, dass es dann Abnehmerinnen und Abnehmer dafür geben wird, die dann wiederum Geld ausgeben dafür und möglicherweise das Geld dadurch haben, dass sie auch in diesen Industrien arbeiten. Und so weiter und so weiter und so weiter. Hat China eine Möglichkeit gefunden? Gibt es in China eine, durch den Staatsinterventionismus, eine Entwicklungsweise, die es auch tatsächlich geschafft hat, sozusagen nicht mehr auf diese Kernindustrien angewiesen zu sein? Weil ich meine, das Beispiel mit den Hochgeschwindigkeitszügen, das ist ja toll, aber wie viele werden das denn sein? Also ich meine, wie viele Geschäftsleute fahren denn von Shanghai nach Peking jeden Tag? Ich meine, es werden nicht wenige sein, keine Frage. Aber sind es dann tatsächlich so viele, dass im Endeffekt eine Konsumnorm entstehen kann, die bestehende Konsumnorm tatsächlich ablöst? Also ist da so eine Fundsache entstanden?
Also es existiert, also es ist ja so, dass China systematisch darauf abzielt, keine fossilen Verbrennungsmotoren mehr zuzulassen. Also ab 2030 ist es nicht mehr möglich. Ich glaube, man vergisst auch, dass viel, was hier jetzt als E-Mobilitätswende abgefeiert wird, was als individueller E-Mobilitätsverkehr ökologisch, wie gesagt, eine Katastrophe ist. Also es gibt ja die Studien, dass ein E-Auto, also allein in die Akkuproduktion ein E-Auto, ein fossiler Verbrennungsmotor betriebenes Automobilfahrzeug 100.000 Kilometer fahren kann, bevor das E-Auto überhaupt erst losfährt. Das heißt also, die CO2-Belastung, die Klimabilanz von E-Autos ist eine Katastrophe. Hinzu kommt natürlich, dass, also wenn man, es gibt Studien, die, also ich habe das mal ausgerechnet, finde das wirklich als dramatisch. dass Kobalt ist ja häufig in der Kritik, also Kobalt als eines neben Lithium als eines der wichtigsten Ressourcen oder der eines der wichtigsten Rohstoffe für die Produktion von diesen Akkus, E-Akkus, dass es in zu 50% aus der Demokratischen Republik Kongo kommt und dort zu 90% von Warlords, die Minen dominiert werden oder besitzt sind, die dadurch alle möglichen Konflikte, Kindersoldaten und so weiter finanzieren. Aber was vergessen wird, ist allein, wie knapp diese Ressource ist. Also die global geschätzten Ressourcen von Kobalt werden auf 7 Millionen Tonnen geschätzt und für die E-Mobilitätswende werden konservativ geschätzt 250.000 Tonnen pro Jahr gebraucht werden. Das kann man ausrechnen. In 28 Jahren wären dann die weltweit bisher bekannten Kobaltvorkommen aufgebraucht. Und das heißt also, es ist eine sehr kurzfristig gedachte Politik, die aber auch damit zusammenhängt, dass natürlich im Westen oder im Kapitalismus sehr kurzfristig geplant wird. Also im Westen haben wir es mit, alle 4 Jahre wird ein Management eines Konzerns ausgewechselt. Die Wachstumspläne und Wirtschaftspläne der inneren Konzerne sind meistens auf 5 Jahre ausgelegt. Das letzte Jahr zählt in der Regel kaum. Und wir wählen alle 4 Jahre neue Bundestage oder neue Parlamente. Und all das erschwert natürlich langfristige Planbarkeit und Planung. Der chinesische Staat kann das. Deswegen gibt es ja auch viele Liberale, die jetzt neidisch auf China schauen. Also Thomas L. Friedman, of all people, ne? Oder Francis Fukuyama. Thomas L. Friedmans Buch hieß ja mit dem letzten Kapitel To Be China for One Day. Also es wäre so schön, wenn die USA die Staatsressourcen Chinas hätten, um die Krise zu bearbeiten. Es gibt auch gute Gründe, warum das nicht so ist. Und man kann natürlich nicht ein Modell so einfach adaptieren. Aber Fakt ist, dass vor dem Hintergrund des historisch gewachsenen Chinas, China diesen Weg geht und ab 2030 zum Beispiel eben diese fossilen Verbrennungsmotoren nicht mehr zulassen wird. Was der Effekt ist, warum zum Beispiel hier die E-Mobilitätswende vor allem stattfindet, weil klar ist, dass der chinesische Markt für jetzt diese dieselbetriebenen oder benzinbetriebenen Autos von VW, Daimler, Audi und so weiter geschlossen sein wird. Und das ist an sich erstmal, denke ich, eine sehr gute Entwicklung. Und dass das natürlich nicht widersprüchlich ist und dass natürlich es auch E-Auto-Verkehr in China geben wird, das ist natürlich selbstverständlich. Ne? Aber also die Richtung ist jedenfalls die richtige und vor allem ist, glaube ich, die entscheidende Erkenntnis, dass es dieses Staatsinterventionismus braucht, um Investitionen zu tätigen, die kein privater Akteur tun würde. Also alles, was an U-Bahn-Systemen und Straßenbahnsystemen und ÖPNV-E-Bus-Systemen in China entsteht, das würde nicht durch privatkapitalistische Akteure, also E-Busse vielleicht noch, ne, aber keine U-Bahn- und Straßenbahnsysteme. Dafür brauchst du eben ein robustes öffentliches System. Und das heißt nicht, dass wir das hier adaptieren können. Es gibt keine Best Practice in der internationalen Politik. Es gibt auch gute Gründe, kein solches System sich zu wünschen, wie es in China wäre. Also hier könnte man sich das ja nur als quasi Öko-Einparteien-System vorstellen. Aber es ist sozusagen, man muss anerkennen, dass China in Teilen richtige Entscheidungen getroffen hat. Und anstatt der Konfrontation gegen China, denke ich, brauchen wir eine neue Ostpolitik, die China einbegreift und der globalen Rüstungswettlauf, in dem wir drinstecken, zurückfährt, internationale Verträge aufbaut, die auf Abrüstung, Diplomatie und Klimamultilateralismus ausgerichtet sind und grundsätzlich auf der Anerkennung beruhen, dass es verschiedene Wege gibt, die drohende Klimakatastrophe abzuwenden und die von Westen her anerkennt, dass China durchaus da einige richtige Schritte gegangen ist. Das ist im Prinzip alles, was ich da politisch schlussfolgere aus der Analyse.
Okay, also so als zentrales Element den chinesischen 5-Jahres-Plan.
Ja, und sogar natürlich bis zum Ende des 21. Jahrhunderts, also bis ins 22. Jahrhundert wird er ja, ist ja. Also gibt es diese Pläne,
ne?
Es gibt den langen Plan bis 2049, also zum 100. Jubiläum der chinesischen Revolution. Es ist, also natürlich sind solche langfristigen Planungen in einem Land, in dem es natürlich Klassenverhältnisse gibt. All das ist sozusagen natürlich eine geschichtsoffen. Also in China ist die Vermögensungleichheit stark angestiegen. Deng Xiaoping hatte das damals gerechtfertigt in der Öffnungspolitik von ab 1978, dass es ja kein Problem sei, wenn manche Menschen früher reich würden als andere. Also das hat zum einen eine Rechtfertigung oder Grundlage dafür, natürlich dadurch, dass es gelungen ist, 770 Millionen Menschen aus der Armut zu holen. Aber gleichzeitig machen sich Klassenunterschiede natürlich auch innerhalb der KP bemerkbar. Ne? Und die Frage wird natürlich sein, inwiefern es gelingt, du hattest den Alibaba-Chef angesprochen, diese Form der Einflussnahme seitens von Milliardären wieder unter Kontrolle zu bekommen. Aber ich denke, China, also weder die These, China ist rein staatsautoritärer Staatskapitalismus, noch China ist Sozialismus chinesischer Prägung, sind zutreffend, sondern es ist, so wie ich den verschiedenen China-Experten entnehme, eben ein sehr widersprüchlich und auch nicht linear sich entwickelndes Land. Also wenn man sich anguckt, Martin Jack hat das zum Beispiel sehr klar gemacht in seinem Buch When China Rules the World, wie fluktuierend eigentlich die Machtverhältnisse zwischen Zentralstaat beispielsweise und Provinzialregierung waren. Also wie der Anteil des chinesischen Zentralstaates an den Steuererhebungen beispielsweise wieder hochgegangen ist in den späten 90er und frühen Nullerjahren. Und von daher ist es ein umkämpftes, innerlich umkämpftes System. Aber aus westlicher Perspektive, denke ich, ist es wichtig, unseren Regierungen in den Arm zu fallen, was diese Konfrontationspolitik anbelangt. Denn letztlich muss es uns klar sein, dass wir die Ressourcen, die wir in die Konfrontation stecken, unbedingt brauchen, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Und dass wir wenn es dem Westen gelingen sollte, Chinas Staatsinterventionismus einzuhegen, so wie es Trumps Plan war, anstatt ihn nachzuahmen und nach links zu verschieben, dass das eben bedeuten würde, dass wir hoffen müssen, dass Elon Musk den Mars früher kolonisiert und uns dann hoffentlich alle mitnimmt, was er natürlich nicht tun wird.
Okay, ja. Na, ich weiß auch nicht, ob ich dorthin will, ehrlich gesagt.
Nee, ich finde Berlin eigentlich auch ganz schön.
Naja, außerdem, es gibt ja so Literatur darüber, so Kim Robinson oder so, also ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Aber heißt, unseren Regierungen in die Hand fallen gegen den Konfrontationskurs mit China, heißt das nicht im Grunde genommen schon ein Bruch mit dem, was dann oft so postfordistischer oder neoliberaler Kapitalismus bezeichnet wird, weil, was ich mir denke, ist ja sozusagen die Art und Weise der internationalen Austauschbeziehungen ist ja auch ein Moment, sozusagen, also die Struktur der internationalen Arbeitsteilung ist ja auch ein Moment dieses kapitalistischen Entwicklung, die wir aktuell haben. Und man kann China und Ostasien im Allgemeinen, aber das zentral ist das halt schon, würde ich sagen, China, kann man ja nicht einfach so ersetzen. So, also wenn es die Volksrepublik schafft, durch staatliche Planung da die relative Position zu verändern, dann gibt es ja nicht einfach ein neues China, das DVD-Player und iPhones und ich weiß nicht was noch alles herstellt, irgendwelche Konsumgüter, die dann bei uns relativ günstiger verkauft werden können. Also hieße das nicht fast schon aufs Ganze gehen?
Also ich meine, wenn man aufs Ganze geht, dann ist natürlich, sollte auch klar sein, dass selbst eine massive Verschiebung des Verhältnisses von Markt zu Staat alleine gewährleistet, dass es uns gelingt, die Klimakatastrophe zu verhindern. Ich denke, am Ende geht es da dann natürlich auch um die Eigentumsfrage. Denn natürlich, also wenn man chinesisches Wachstum ansieht, ist natürlich, solange wir diese Wachstumsorientierung haben auf einem endlichen Planeten, das keine dauerhafte Lösung. Aber das System an sich, der Kapitalismus an sich ist eben auf Wachstum angewiesen. Also David Harvey, der US-britische Politökonom, hat das jetzt in seinen letzten Forschungsarbeiten immer stark gemacht. Also wie unmöglich die Perspektive grünes Wachstum eigentlich ist. Also wir wissen das im Rückblick, dass sozusagen alles, was an ökologischer Nachhaltigkeit oder Klimaneutralität, ressourcenschonender Entwicklung an Einsparungen da waren, allein durch die Masse wieder aufgehoben wurde. Also David Harvey hat zuletzt darauf hingewiesen, dass sich die Masse, dass wir nicht nur auf die Wachstumsraten gucken müssen, sondern auch auf die Wachstumsmasse mit dem dritten Band des Kapitals von Karl Marx. Und dass eben allein die Masse der Produkte, die wir auf dieser Welt vorfinden, sich alle 25 Jahre verdoppelt. Und das ist natürlich eine Perspektive, die es absolut unmöglich machen wird, dieses Leben im Stoffwechsel mit der Natur nachhaltig zu machen, solange man nicht die Kontrolle gewinnt, die demokratische Kontrolle darüber, was wir produzieren, wie wir produzieren und für welchen Zweck. Also letzten Endes die Eigentumsfrage stellen. Aber ich kann mir einen solchen Weg dorthin nicht vorstellen, ohne einen linken Green New Deal, der eben den Effekt hätte, die Kräfteverhältnisse zwischen Kapital und Arbeit in einer systematischen Weise wieder zugunsten der Arbeit zu verschieben, um solche Politik wieder möglich zu machen. Denn das ist, glaube ich, ja etwas, womit man als Linker konfrontiert ist, dass die Linke zwischen 1979 und 1989 alle ihre Bastionen von Gegenmacht gegen das Kapital verloren hat. Also einmal die Stärke der Gewerkschaften im Westen, aber auch die Existenz des Staatssozialismus als Korrektiv und die sozialistisch orientierten nationalen Befreiungsbewegungen im Süden, die sich von der Abhängigkeit vom globalen Norden eben unabhängiger machen wollten und eigene Wege gehen wollten. Und in diese Richtung, denke ich, muss es gehen, kann es nur gehen. Und dann stellen sich natürlich ganz neue Fragen. Also wie zum Beispiel, dass du sprichst es an, wie geht man eigentlich mit der Hierarchie der Arbeitsteilung um? Wie geht man, also ist es ein Sinn und Zweck, dass jedes Land jetzt unabhängig von anderen seine eigenen Hochtechnologien entwickelt als Unabhängigkeitsstrategien? Oder wie gewährleistet man eigentlich solidarischen, nicht warenförmigen Austausch zwischen den Staaten? Also dass zum Beispiel es Technologietransfers dann aus China gibt mit den Hochgeschwindigkeitszügen. Die gibt es jetzt natürlich unter den besonderen geopolitischen Bedingungen, die wir heute haben, auch. Also irgendwie die Verbindung zwischen Ost- und Westafrika mit Hochgeschwindigkeitszügen. All das, aber das sind natürlich dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen, bis hin zu der Frage, wie geht man eigentlich um mit den natürlichen Monopolen? Also wenn der Sinn und Zweck beispielsweise von sowas wie Amazon oder Alibaba eben oder auch Facebook oder Twitter und so weiter, es ist, so viele Menschen wie möglich zu vernetzen, dann ist natürlich so eine Vorstellung, wie sie auch zum Beispiel Jeremy Corbyn hatte, man könnte diese großen, mächtigen, auch politisch mächtigen, einflussreichen Plattformkapitalien einfach entflechten, so wie man es mit den Großbanken auch machen wollte, ist natürlich dann schwierig. Weil der Sinn und Zweck eben darin besteht, nicht kleine Einheiten zu sein, sondern große Einheiten zu sein. Und da stellt sich meines Erachtens, wenn man Evgeny Morozov mit seiner Forderung sozialisiert die Datenzentren ernst nimmt, stellt sich die Frage natürlich, wie man das transnational organisiert. Also wie schafft man Formen transnationaler Demokratie über die Vereinten Nationen, über welche, also demokratisierte Vereinten Nationen, die in der Lage wären, diese großen globalen Plattformkapitalien unter demokratische Kontrolle zu bringen. Und das wäre im Prinzip, diskutieren wir darüber, welche Formen von Weltstaatlichkeit eigentlich in einer postkapitalistischen Perspektive zu entwickeln wären. Weil sie müssen eben auf dem Stand der Entwicklung der jetzigen Produktivkräfte entstehen und die sind transnationalisiert mittlerweile.
Du hast das schon angesprochen, dass große Paradigma, an dem sich viel, was so Theoriebildung und auch Strategiebildung implizit wie explizit ja anlehnt, ist doch diese Konzeption von Fordismus. Der hat sich aber ja doch entwickelt, du hast das angesprochen, auch in der Systemkonkurrenz. Also was man heute gar nicht mehr weiß, ist, in den 1930er Jahren sind irgendwie Zehntausende US-Amerikaner, haben sich interessiert oder haben den Schritt sogar gemacht, auszuwandern in die Sowjetunion. Wir haben aber aktuell doch nichts, was ansatzweise in die Richtung geht. Also die Frage wäre ja, warum sollten denn eigentlich die Wirtschaftseliten diese Kompromisse, die es dann letztendlich sind, warum sollten die überhaupt eingehen? So kann sein, dass die Klimakatastrophe irgendwie die Funktion der Systemkonkurrenz übernehmen kann?
Das glaube ich nicht. Also es gibt ja von Lenin den berühmten Satz, dass die Kapitalisten einem sogar noch den Strick verkaufen würden, mit dem man sie aufknüpft. Also dass sozusagen das Profitinteresse und die Kurzfristigkeit des Profitinteresses so dramatisch ist. Also es gibt ja auch bei Marx diese schöne Formulierung, um das zu untermauern, also dass was Kapital bereit ist zu tun, wenn die Profitabilität steigt, also bei den höchsten Profiten eben sie jedes Gesetz der Menschlichkeit unterpflügen, dazu bereit sind und auch ins Gefängnis zu gehen. Und das ist, glaube ich, die Logik des Systems. Von daher also die Reform, Vorhaben wird es nicht von oben geben, sondern die werden von unten erkämpft werden müssen. Und da ist es natürlich so, dass wir in den letzten Jahren, das ist der hoffnungsvolle Teil, wirklich eine Massensensibilisierung und Mobilisierung erlebt haben mit jetzt auch den jüngsten Klimabewegungen, Fridays for Future, aber auch den Anti-Austeritätsbewegungen, die ja für einen sozial-ökologischen, demokratischen nationalistischen Weg aus der globalen Finanzkrise und Eurokrise auftraten. Dass wir also eine Mobilisierung haben, die Bewegungsforscher als die größte Mobilisierung seit den 60er, 70er Jahren bezeichnen. Aber es ist eine Mobilisierung, die in den Straßen stattfindet und eben nicht in den Betrieben. Also wir sind extremst weit von den hohen Arbeitskampfzahlen und Streikaktionen der 70er Jahre entfernt. Ein Grund, warum wir den Neoliberalismus bekamen, war ja eben systematisch diese Gegenmacht der Gewerkschaften zu untergraben. Das ist dann ja auch gelungen. Letzten Endes ist der Völkerschock von 1979 sinnbildlich dafür. Also das war ja die Entscheidung der US-Notenbank, die Zinssätze über Nacht quasi zu vervielfältigen, also radikal hochzusetzen, was Unternehmenspleiten zur Folge hatte, also Liquiditätskrise, Unternehmenspleiten und damit Massenarbeitslosigkeit und letzten Endes den Gewerkschaften im Westen das Rückgrat brach. Die Streikzahlen sind seitdem durch die 80er hinweg ja massiv eingebrochen. Da brauchte es gar nicht mal so krasse Gewerkschaftsunterdrückung wie während des Fluglotsenstreiks unter Reagan oder halt der Bergarbeiterstreiks in Großbritannien. Und zugleich hat der Völkerschock natürlich außenpolitisch den Effekt gehabt, dass die Entwicklungsländer in Schieflage gerieten, auf westliche Kredite angewiesen waren und dafür im Gegenzug die Bedingungen erfüllen mussten, ihr Tafelsilber zu privatisieren, ihre Handelszölle abzubauen, um westliche, nicht zuletzt Agrarkonzerne ins Land zu lassen. Und das ist letztlich der Punkt, an dem wir sind, also diese historische Defensivposition der ArbeiterInnenbewegung, insbesondere im Westen. Und es führt, glaube ich, so nötig es eigentlich wäre, eine Abkürzung in der Geschichte zu wählen, um die Klimakatastrophe abzuwenden, führt kein Weg an dem Wiederaufbau einer betrieblich verankerten, kapitalseitig wirksam werden könnenden ArbeiterInnenbewegung vorbei. Und das sind dicke Bretter, um es mit Max Weber zu beschreiben, dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Und also der kanadische Politikwissenschaftler Leo Panisch hat immer gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine postkapitalistische, klimafreundliche Welt aufbauen müssen, also die aussieht dann wie Blade Runner, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, weil es eben keine Abkürzung in der Geschichte gibt.
Da kommt mir dann eigentlich bei dem, was du jetzt gesagt hast, eine weitere Frage. Nämlich, du sprichst von einer historischen Defensivposition, in der die Arbeiterinnenbewegung im Westen sich befindet. Gleichzeitig hältst du es für möglich, dass in der Volksrepublik China sozusagen eine neue Entwicklungsweise sich anbahnt. Sowas passiert ja aber, wenn man sich Literatur anschaut von Alieta und so weiter und so fort, ja in der Regel nicht ohne vorherige Mobilisierungen und Offensiven auch von unten und auch in den Fabriken und dergleichen. Hat sowas in China stattgefunden? Findet sowas statt oder ist das, was wir da jetzt gerade in China deiner Meinung nach sehen, so eine Art langes Echo der chinesischen Revolution? Also weißt du, was ich meine?
Ja, na klar. Also zum einen gibt es natürlich starke Arbeitskonflikte in China, also dass die ganzen Labor Studies-Leute, die China untersuchen, ich hatte Daniel Fuchs genannt, die zeigen das. Und es wäre aber, glaube ich, gewagt zu sagen, dass die chinesische Politik in Richtung Ausbau jetzt auch der sozialen Sicherungssysteme, Gesundheit und Rente und auch jetzt gerade der klimapolitischen Orientierung oder der sozialistischen Ökozivilisation, das auf diese Kämpfe zurückzuführen. Also es gibt diese Positionen, als ich 2013 in China war, während des 18. Nationalkongresses, also auch der Streitigkeiten um Bo Jilai und so weiter, da gab es diese Position unter anderem von Professor Zhang von der School of International Relations von der Peking-Universität, der letztlich die Position vertrat, wir laufen Gefahr, den Sozialismus zu verlieren. Also man darf nicht sagen, man hat den Sozialismus nicht mehr, sondern er ist in Gefahr und man solle diese Arbeitskonflikte nutzen, quasi in einer gramscianisch gedacht in einer Art von Transformismo oder Kooptation, um den Sozialismus zu erhalten und auszubauen. Also es gibt diese Vorstellung, aber ich glaube nicht oder also ich habe jetzt in der Fachliteratur da keine gleichlautende Position gelesen. Von daher gehe ich eher davon aus, dass also natürlich die Staatsführung auf diese Arbeitskonflikte reagieren muss. Sie muss darauf reagieren, was die Unruhepotenziale der 250 Millionen WanderarbeiterInnen anbelangt. Und einige der Reaktionen sind ja auch repressiv, also nicht zuletzt gegen die Minderheiten. Also wenn man die Uiguren-Politik sich anschaut, oder auch jetzt Teile des Überwachungs- und Social Credit Systems etc. Das sind ja sehr, sehr ungute Entwicklungen. Aber das, worauf du dich beziehst, würde ich denken, dass das ein Teil, also dass es zwei Elemente hat. Zum einen gibt es durchaus noch Bastionen des Sozialismus aus der chinesischen Revolution, also als Vermächtnis von 1949. Dazu gehört einerseits das, was du genannt hast, Kapitalverkehrskontrollen und die vom Westen ja immer scharf kritisierte Nichtliberalisierung des Binnenmarkts für Kapital und zum anderen auch die vom Westen scharf kritisierte und eingeforderte Privatisierung, also das nicht privatisierte Land, denn du hattest es vorhin erwähnt, aber da hatte ich nicht zugesagt, dass es ja so ist, dass es Land durchaus Spekulationsobjekt ist, aber eben von den Dorfgemeinschaften. Also das habe ich bei einer Delegationsreise durch den Westen Chinas erlebt. Da trifft man dann die KP Fürsten, die dann beispielsweise es schmackhaft machen, ihrer Landbevölkerung ihr Land doch eher, also nicht zu bewirtschaften, sondern eher als Standort für Industrieproduktion kollektiv zu vermitteln. Solche Blüten trägt es dann. Das ist dann durchaus auch kurios, weil es natürlich auch hochriskant ist, so zu handeln. Aber also das ist zum einen sozusagen dieses Vermächtnis des Sozialismus, der sozialistischen Bastionen ist und zum anderen natürlich ein durchaus typisches Moment von Entwicklungsländern, also durch eine stärker staatlich geplante Entwicklung aufzuholen, die besonders nochmal verstärkt ist. Es gab ja die lange, auch neoliberale Periode in China in den 90er Jahren, wo auch das Arbeitseinheitssystem aufgelöst wurde und also mit all seinen, ne, so diesen als der kleinsten Einheit des sozialistischen Kollektivs, aber die natürlich durch die Asienkrise Ende der 90er Jahre gelernt haben. Nämlich da waren es eben die Länder in Asien, Ostasien, die stärker staatsgelenkt waren und auch stärker, also sich weniger stark dem globalen Kapitalismus eingeschrieben hatten, die da am besten aus der Krise rauskamen. Und auch das hat natürlich in China eine starke Rückbesinnung auf Staatsinterventionismus bedeutet, die nochmal befördert wurde dann durch die globale Finanzkrise. Denn das muss man sich ja klar machen, dass auch in China, dass China sich lange, also als und bis heute in großen Teilen als Entwicklungsland sieht. Also ich war 2013 begeistert davon, oder also nicht begeistert, aber beeindruckt davon, wie die ganzen, also beim China Center for Contemporary World Studies, das ist so der Außenpolitik-Think-Tank der beim ZK, der Kommunistischen Partei, wie gut sich diese Leute auskannten mit allen möglichen Formen von Renten, Arbeitsmarktreform, Finanzreform in Dänemark, Belgien und sonst welchen Kleinststaaten. Aber das hing natürlich damit zusammen, dass sie sich als Entwicklungsland sehen und die chinesische Politik ja auch so operiert, dass sie bestimmte Dinge auch mal erstmal austestet in einer Provinz und wenn sie sich bewährt haben, werden sie auf eine weitere Provinz ausgeweitet. Also letztlich ein Modus des Trial and Error verfolgen, also des Versuch und Irrtums. Und dass sozusagen all das, was im Westen passiert ist, aus diesem Grund, dieser Entwicklungsperspektive Chinas, natürlich immer sehr stark beobachtet wird und die Verheerung der globalen Finanzkrise, des Neoliberalismus, natürlich auch in China zu einer verstärkten kritischen Haltung gegenüber allzu liberaler Wirtschaftspolitik geführt hat, mit Ausnahme natürlich der Kräfte, die besonders davon profitieren würden, von, die hatte ich ja vorhin genannt, von einer Einbindung Chinas in einen US-dominierten oder westlich dominierten globalen Kapitalismus.
Du schreibst auch, dass China, dass wenn China ähnlich wie die USA in den 20, im 20. Jahrhundert zu einer Führungsmacht des 21. Jahrhunderts wird, das ja auch eine kulturelle Dimension haben müsste. Du nennst da als Beispiel dann zum Beispiel den Film Kung Fu Panda, aber ist das nicht ein bisschen ein bisschen was anderes wie sozusagen der American Way of Life und so, weil ich meine, oder ist es eurozentristisch zu glauben, dass man sich einfacher mit einem Marlon Brando als Halbstarken identifizieren kann, als mit einem Kung Fu kannenden Panda, ganz abgesehen davon, dass Kung Fu Panda doch ja eigentlich auch neoliberal ist. Ich meine, es ist ein ungeschickter Panda, der dann plötzlich Kung Fu kann, das ist doch ein, ich weiß nicht, man muss nur wollen, dann kann sogar der Panda Kung Fu, also
Ja, ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gesehen und ich wurde auch darauf hingewiesen, dass er gar nicht unbedingt ein chinesisches Kulturprodukt ist. Aber also du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an. Also ich glaube, die große Frage des 21. Jahrhunderts wird sein, ob es einen friedlichen Aufstieg Chinas in der Weltordnung geben wird oder ob es tatsächlich so wie konservative Außenpolitiker und Theoretiker das bezeichnen, tatsächlich ein Thukydides-Problem gibt, demzufolge der Aufstieg einer neuen Weltmacht und der Abstieg einer alten nicht ohne einen großen Krieg vonstatten gehen kann. Und ich meine, wir sind, glaube ich, ja sehr gewarnt, dass zum einen es diese Kriegsplanung durchaus gibt, also dass der einkalkuliert wird. Also in den USA, im Pentagon beispielsweise, gibt es die Stimmen, die das sogar öffentlich sagen, wie Ben Hodgson, der sagte das vor 3-4 Jahren, dass die USA in den nächsten 15 Jahren einen großen Krieg gegen China führen würden. Kann sein, dass natürlich vieles davon sich erstmal als Stellvertreterkriege, so wie es jetzt auch in Syrien oder um den Iran etc. passiert. Also die Frage wird sein, wie letzten Endes so etwas abzuwenden ist, was man aus jetzt deutsch-österreichischer Perspektive natürlich insbesondere kennt mit dem doppelten Versuch Deutschlands, die angloamerikanische Hegemonie herauszufordern als verspätet entwickelte kapitalistische Macht, was dann eben in 2 Weltkriegen endete. Also genau so eine Perspektive, eine Wiederholung zu verhindern. Und die Frage ist dann, was wäre eigentlich, sollte es dazu kommen, dass vielleicht das 22. Jahrhundert ein chinesisches Jahrhundert wird, so wie das 20. ein amerikanisches war und wie das 21. Aus amerikanischer Perspektive auch noch ein amerikanisches sein soll und bleiben soll. Und wir hatten vorhin über die verschiedenen Machtressourcen gesprochen, also den ökonomischen Machtverlust der USA, auch in Relation insbesondere zu China seit 1945, den finanziellen Machtverlust, also mit dem Aspekt, dass zunehmend ja auch der Yuan eine internationale Währung wird, dass in der Chiang Mai-Initiative Wechselwährung, also überall Tendenzen entstehen, sich unabhängiger zu machen vom US-Dollar als Weltwährung. Wir hatten darüber die militärischen Macht diskutiert, also darüber, inwiefern die militärische Übermacht des Westens und der USA noch ungebrochen sind und sie weiter darin arbeiten, es so beizubehalten. Aber es gibt eben natürlich auch die kulturelle ideologische Macht. Ich habe das, ich glaube, auch in dem Papier oder anderswo mal als die 3 H's beschrieben, also Harvard, Hollywood und Hippie-Bands. Heute könnte man Hip-Hop-Bands sagen oder müsste man Hip-Hop-Bands sagen, also einfach die kulturelle Ausstrahlung der USA. Und da gebe ich dir natürlich recht, dass das chinesische Modell diese Ausstrahlung nicht hat, wobei man berücksichtigen muss, dass natürlich mit der chinesischen Expansion auch, also mit dem Aufbau von Fabriken von Lateinamerika über Afrika bis nach Westasien, dass da natürlich durchaus starke chinesische Einflüsse mit einhergehen. Auch natürlich diese doch sehr andere Art, Gesellschaft zu denken, die letztlich sozialistisch, ein konfuzianischer Sozialismus ist, also ne, diese Harmonielehre, also diese nicht auf Individualität ausgelegte Gemeinschaftslehre, auch die hat natürlich eine gewisse Anziehungskraft, aber das ist, glaube ich, steht, glaube ich, alles in den Sternen. Und dennoch glaube ich, dass kulturelle Hegemonie am Ende durchaus begünstigt wird, natürlich durch die anderen Machtressourcen oder die anderen Aspekte von Hegemonie. Also ne, vielfach, dass zum Beispiel, also jetzt in Deutschland und Österreich hat man die Angelsachsen abgelehnt als Krämernaturen und ja, also dass sie nicht die Tiefe der deutschen Philosophie und so weiter hätten, der deutschen Seele. Und also sozusagen, es war ein langer Weg, um es mit dem rechten sozialdemokratischen Historiker Winkler zu sagen, ein langer Weg nach Westen. Und der ist natürlich dann aber unter den Bedingungen des American Empire passiert. Also dadurch, dass unzählige deutsche Einladungen, nicht zuletzt des Militärs, in die USA kamen und dort leben konnten, sich die Kultur aneignen konnten und letztlich amerikanisiert werden konnten. Und das ist natürlich im Verhältnis zu einer doch sehr weit entfernten chinesischen Kultur ein sehr komplexer Prozess. Aber ich würde ihn nicht ausschließen, dass eine Sinisierung stattfindet. Eine Sinisierung insbesondere natürlich des globalen Südens, wohin China mit seinem Entwicklungsmodell am meisten ausstrahlt.
Inga Solti, danke sehr fürs Interview.
Danke für die Einladung, Arco.
Das war der zweite Teil des Interviews mit Inga Solti. In den Notizen zur Folge findet ihr einige Links zu Literatur von Inga Solti. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann hinterlasst uns doch eine Rezension und abonniert uns, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Genau, ich wünsche euch einen entspannten Lockdown oder sowas ähnliches, wenn es so etwas irgendwie nach Monaten Seuche noch geben kann. Und ja, alles Liebe.